Distanzbesuch, der Podcast über Solidarität in der Pandemie. Mit Nina Bundels und Janno Reinke.
Herzlich willkommen. Maske tragen zum Schutz der Älteren. Höhere Infektionen in Kauf nehmen, damit Kinder wieder in die Schule gehen können. Konnten wir in der Pandemie so etwas wie eine intergenerationelle Solidarität erleben? Wurde der Zusammenhalt der Generationen gestärkt oder wurden umgekehrt junge und alte Menschen in der Corona-Pandemie von Politik und Medien gegeneinander ausgespielt? Um über diese Fragen zu sprechen, sind wir heute im Büro von Professor Dr. Peter Dabrock. Er ist Professor für Ethik im Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Außerdem war er von 2016 bis 2020 Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Herr Professor Dabrock, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Gespräch nehmen.
Sehr gerne.
In den letzten Folgen haben wir viel über den Begriff Solidarität gesprochen. Und heute wollen wir den Fokus auf intergenerationelle Solidarität setzen. Also Solidarität mit und zwischen Generationen. Die war nämlich in der Pandemie besonders gefragt. Denn zu Beginn wurde vor allem an junge Menschen appelliert, gegenüber den Alten solidarisch zu sein. Schützt die Alten, bleibt zu Hause für eure Großeltern, waren da Sätze, die da gefallen sind. Und später hat sich das ja zum Teil auch umgedreht. Da wurde dann auch Solidarität gegenüber den Jungen gefordert, die sich in der Pandemie lange zurücknehmen mussten. Und wir wollen heute darüber sprechen, was diese Einschränkungen während der Pandemie für junge und alte Menschen bedeutet haben. Ging es da für sie wirklich um Solidarität oder waren sie den politischen Entscheidungen einfach ausgeliefert? Und wir diskutieren darüber, welche Bedürfnisse junger und alter Menschen möglicherweise auch vergessen wurden und was das auch langfristig für Auswirkungen haben könnte. Aber zu Beginn starten wir erstmal wieder mit unseren solidarischen 3 Minuten.
Die solidarischen 3 Minuten.
Herr Dabrock, wann haben Sie denn zuletzt Solidarität erlebt?
Ich glaube, als in der Schule eines meiner Kinder ein Kind benachteiligt wurde aus Sicht der anderen Kinder und die anderen Kinder diesem benachteiligten Kind zu Hilfe gekommen sind mit diversen Aktionen. Und das fand ich war ein Ausdruck von Solidarität.
Was bedeutet Solidarität denn für Sie ganz persönlich?
Ich glaube, wenn wir nochmal dieses Beispiel mit den Kindern aufgreifen, dann sieht man, es sind so 3 Komponenten, die zusammenkommen. Also man will jemandem helfen, man will aber nicht eben einfach nur, weil er Mensch ist, helfen, sondern weil er Ähnlichkeiten in einer relevanten Hinsicht hat. Also hier in dem Fall, weil es eben auch ein Mitschüler ist und man fühlt sich mit demjenigen verbunden. In der Ethik unterscheiden wir Solidarität von 2 anderen Großbegriffen, nämlich von Gerechtigkeit und von Fürsorge. Und Solidarität kommt genau dazwischen zu stehen. Also es ist ähnlich verpflichtend, aber nicht ganz so verpflichtend wie Gerechtigkeitsforderungen. Es reagiert auf Bindungen, wie bei der Fürsorge, bei der Liebe. Aber der Adressatenkreis von Solidarität ist in der Regel weiter. Ist also nicht ganz so auf eine Liebesbeziehung bezogen, wie das eben bei Fürsorge oder ausdrücklich dann bei Liebe der Fall ist. Und das macht die Chance, aber auch gleichzeitig die Zwitterstellung von Solidarität aus. Zwischen Verpflichtung und Motivation zu stehen zu kommen.
Wo brauchen wir denn mehr Solidarität?
Ich glaube, erstmal, wir haben ziemlich viel Solidarität. Aber was wir auch haben, ist, dass es immer wieder Bestrebungen gibt, Solidarität, die gar nicht explizit zum Thema gemacht wird, anzugreifen und sie zu unterminieren. Und in der Hinsicht würde ich fast sagen, wo brauchen wir Solidarität? Ich stelle fest, dass wir doch auch in erheblich relevanten Teilen der Bevölkerung oder auch derjenigen, die in den Medien das sagen, haben diese gelebte Solidarität in Frage gestellt wird. Also zum Beispiel Solidarität mit Älteren, mit Kranken, mit schwächeren Gruppen. Eine Solidarität untereinander, wenn es zum Beispiel um Vereinsleben geht. Und da würde ich eben sagen, Solidarität, Gemeinwohl, das hängt sehr stark zusammen. Und wir müssen eigentlich viel mehr das feiern, was wir haben, anstatt zu sagen, wo wir noch mehr brauchen. Aber ich sehe natürlich auch ein paar Punkte, wo wir echt noch nachlegen müssen.
Gerade zu Beginn der Pandemie wurde ja wahnsinnig oft nach gemeinsamer Solidarität aufgerufen. Und es war ja auch wichtig, weil wir überall sehr drastische Einschränkungen hinnehmen mussten. Und die waren ja auch nicht alle nur freiwillig, sondern oft waren die ja auch verpflichtend. Und dazu gehörten strenge Maßnahmen für Pflege- und Seniorenheime. Viele Menschen in den Heimen wurden eine Zeit lang ja regelrecht abgeschirmt von der Außenwelt und von ihren Angehörigen. Und auch im späteren Verlauf der Pandemie und eigentlich ja bis heute gibt es dort immer noch einige Maßnahmen, über die man definitiv diskutieren kann. Wir haben uns im Vorfeld dieses Gesprächs vor Ort ein Bild über die Situation in den Heimen gemacht mit dem Vorsitzenden der Bundesorganisation Deutscher Seniorenverbände und mit Menschen aus Senioreneinrichtungen gesprochen.
Solidarität. Report.
Die Alten haben nicht so groß diskutiert, weil sie nicht so viel Information haben. Ich hätte mal ein irisches Gespräch gehabt hier, aber das hat es nie gegeben. Wir haben überhaupt kein Gesprächsangebot bekommen. Wir sind abgeschoben.
Erzählt uns eine Bewohnerin des Wohnstifts Ratsberg in Erlangen, ein Pflege- und Seniorenheim. Wie die Menschen die Corona-Pandemie in den Heimen erlebt haben, ist natürlich sehr unterschiedlich. Eine andere Bewohnerin berichtet:
Das hat mich nicht so tangiert, muss ich sagen. Weil ich ja niemanden habe, der mich so regelmäßig besuchen kann. Und da habe ich mich eben damit abgefunden, das geht jetzt nicht anders. Und dann nimmt man das eben hin. Man hört genug von Krankheiten und da will man das nicht noch zusätzlich hören.
Wer viel mit Menschen in Pflegeheimen gesprochen hat, ist Ute Roka. Sie ist Seelsorgerin für ältere Menschen in Osterode, einem Ort in der Nähe von Göttingen.
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und die Nachkriegszeit, dass die Einschränkungen relativ gut akzeptieren konnten und gesagt haben, wir haben schon andere Dinge mitgemacht und überlebt und wir waren in Luftschutzkellern und dann werden wir auch mal eine Weile unsere Mahlzeiten im eigenen Zimmer einnehmen können.
Wie die meisten Seniorenheime musste auch das Wohnstift Ratsberg viele Maßnahmen treffen. Maskenpflicht, Gruppenangebote und Freizeitprogramme streichen, Besuch einschränken, Abstand halten, Teststrategien entwickeln. Alles vorgegeben von der Politik. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen hat sich während der Lockdowns an die Politiker gewandt, hat aufmerksam auf die Situationen in den Heimen gemacht, erklärt Vorsitzender Karl-Michael Griffig.
Da war ein kritischer Punkt natürlich, dass plötzlich wieder das Altersbild sehr stark so in die alten Klischees gerutscht ist. Also alle Alten waren plötzlich alt und schwach und gefährdet. Wir haben das dann sehr kritisiert, dass in Pflegeheimen oft diese Isolation dann war. Niemand durfte mehr raus und rein. Und was ganz schlimm war, dass eben auch viele Menschen da gestorben sind, ohne Menschen, ohne Kontakt zu haben.
Auch etwas, das Markus Rohm hier kritisiert. Er ist pädagogischer Leiter im Wohnstift Ratsberg und findet: Die Bedürfnisse der alten Menschen in den Heimen hat die Politik kaum berücksichtigt.
Es kamen immer wieder neue Gesetzestexte. Da stand immer drin, dass das sehr wichtig ist, die persönlichen Bedürfnisse der Leute und das psychische Wohlbefinden. Allerdings muss man sich immer an alle Regeln strikt halten.
Ein Widerspruch und für die Mitarbeiter oft nicht leicht umzusetzen.
Wir mussten immer sagen, ja, fassen Sie Ihre Mutter nicht an oder bleiben Sie auf Abstand oder so, was ja auch therapeutisch eigentlich vollkommen falsch ist. Also normalerweise sollte man immer versuchen, in Körperkontakt die Hand geben. Gerade bei Leuten, die auch eben auch an Demenz erkrankt sind, um so eine Nähe herzustellen.
Und manchmal ist diese Nähe vielleicht auch noch wichtiger, als es die ein oder andere Regel war. Herr Dabrock, wir haben gerade gehört, einige unserer Interviewpartnerinnen und Partner waren unzufrieden mit der Situation in den Heimen. Sie haben sich mit den Maßnahmen in den Heimen und mit den Bedürfnissen der Menschen ja sehr viel beschäftigt. Haben Sie da ein ähnliches Stimmungsbild wahrgenommen?
Ich glaube, dass man so ganz generisch von der Pandemie gar nicht sprechen kann, sondern dass man auch die verschiedenen Phasen der Pandemie jetzt auch retrospektiv beurteilen muss. Ich glaube, vor allen Dingen ganz schwierig war die allererste Phase. Da kannten wir uns ja noch überhaupt nicht aus. Da war das aus der unmittelbaren Not nachvollziehbar, weil wir ja auch noch gar keinen Impfstoff beispielsweise hatten. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir besser wussten, wie die Infektionswege verlaufen und wir einen Impfstoff hatten, da war es natürlich möglich, an der Verhältnismäßigkeitsschraube zu drehen. Ja? Und da ist dann auch das Verhältnis zwischen Lebensschutz in einer Einrichtung, Weil wenn da einer krank wird, da hatten wir diese dramatischen Fälle, dass dann wirklich in einem Alten- und Pflegeheim es wirklich zu Dutzenden von Toten gekommen ist, hat das eine andere Dramatik als eben zu einem Zeitpunkt, wo man weiß, dass man erstens Personen impfen kann und damit auch die Weitergabe nicht in dem super Sinne dramatisch ist. Und dann kann man eben den Lebensschutz abwägen gegen Formen der Selbstbestimmung, des Fürsorgeerlebens, des Erlebens emotionaler Bindungen, also dass Angehörige kommen dürfen. Und das musste sich im Laufe der Pandemie ändern. Und gerade in der jetzigen Phase finde ich da beispielsweise die recht restriktiven Maßnahmen zum Maskenschutz in den Alten- und Pflegeheimen unverhältnismäßig.
Sie sind Professor für Ethik und Sie schreiben regelmäßig Gastbeiträge für Zeitungen, unter anderem für den Spiegel. In einem Artikel dort haben Sie geschrieben, ich zitiere, Anerkennung der Selbstbestimmung steht der Menschenwürde näher als Lebensschutz. Sie haben das gerade schon angeschnitten. Was meinen Sie mit diesem Satz? Können Sie das nochmal erläutern?
Wenn ich Menschen in Pflegeheimen und Altenheimen dazu zwinge, dass sie gar nicht die Option haben, zu sagen, mir ist der Besuch von Angehörigen, Klammer auf, mit dem Risiko, dass ich mich vielleicht anstecke, wichtiger als das nackte Überleben, dann ist das aus meiner Sicht tatsächlich eine so paternalistische Entscheidung, die an die Grenze der Menschenwürdeverletzung geht. Das sage ich aber in der Klammer, dass das für eine Situation gilt, in der wir wissen, dass der Lebens- und Gesundheitsschutz durch die vielen Impfungen und andere Hygienemaßnahmen recht gut durchgeführt werden kann. Das wäre was ganz anderes wie am Anfang der Pandemie, wo wir das noch nicht wussten. Ja? Aber wir haben eben einen doch ziemlich guten Impfschutz. Und dann muss tatsächlich diese Möglichkeit zur Selbstbestimmung, eben mich mit mir lieben Angehörigen zu treffen, nicht so massiv eingeschränkt werden wie eben durch eine dauerhafte Maskenpflicht.
Sie haben auch gerade die Jüngeren schon angesprochen. Sie sollten sich ja gerade zu Beginn der Pandemie besonders solidarisch zeigen. Im Gegenzug wurde kaum über deren Bedürfnisse gesprochen. Die junge Generation, die plötzlich keine sozialen Kontakte mehr treffen durfte, die plötzlich Schulunterricht von zu Hause hatte. Auch hier haben wir im Vorfeld Einblicke mit dem Mikrofon eingefangen und waren zu Besuch in der Eichendorff-Schule in Erlangen.
Solidarität. Report.
Ab dem 16. März 2020 hieß es für Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland, die Schulen schließen. Statt Präsenzunterricht gibt es erstmal Homeschooling im sogenannten Distanzunterricht.
Als Schülerin-Sicht war natürlich erst einmal so eine gewisse Freude da, dass sie zu Hause bleiben konnten. Diese Freude, würde ich sagen, hat sich dann etwas ernüchtert, weil sie über die Zeit dann festgestellt haben, also es ist nicht gut, den ganzen Tag über Wochen und Monate am Rechner zu sitzen und die Sozialkontakte zu vermissen.
Erzählt Sabine Hettich, Lehrerin an der Eichendorff-Schule in Erlangen. Von der politischen Entscheidung, die Schulen zu schließen, war sie erstmal überrascht und überrumpelt. Denn auch für die Lehrerinnen und Lehrer hieß es von jetzt auf gleich Online-Unterricht. Und den mussten sie auf die Schnelle umsetzen. Dafür fehlten aber häufig erstmal die nötigen technischen Voraussetzungen wie Laptops oder schnelles Internet. Oder die Fähigkeiten, damit umzugehen. Sowohl in den Schulen als auch zu Hause in den Familien. Eine schwierige Situation also für alle Beteiligten. LehrerInnen, Eltern und natürlich für die Kinder selbst.
Also das macht halt schon psychisch mit einem was, wenn man halt die ganze Zeit zu Hause gesessen hat, vor allem halt, wo es noch eine Kontaktsperre gab und so. Man konnte halt keine Freunde sehen und manche Familienmitglieder auch nicht. Man ist halt die ganze Zeit alleine und ja, es belastet einen schon.
Erzählt Maike, die an der Eichendorff-Schule die 10. Klasse besucht. Und auch Vanessa, eine Fünftklässlerin, erinnert sich nicht gerne an die Zeit des Homeschoolings zurück.
Wir haben telefoniert, alle Klassen, und wir haben halt nur ein Thema gemacht vom Unterricht. Das andere war einfach nur basteln, irgendwas anderes. Es hat gar keinen Spaß gemacht. Wir wollten alle Unterricht machen.
Kein Spaß beim Lernen, fehlender sozialer Umgang mit Gleichaltrigen und weniger Bewegung. Für viele Kinder und Jugendliche war das auf Dauer eine große Belastung. Holger Hofmann, Geschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, warnt vor den potenziellen Folgen.
50% der psychischen Krankheiten werden angelegt im Alter bis zu 14 Jahren. Das heißt, wer in diesem Alter von einer psychischen Belastung betroffen ist, ist stark gefährdet, diese sein ganzes Leben mit sich rumzutragen. Und deshalb ist es eben wichtig, jetzt bei Kindern eben möglichst viele Gelegenheiten zu bieten für die Ausbildung sozialer Fähigkeiten, für die Bewältigung auch sozialer, psychischer Krisen. Es ist ja gar nicht so, dass jetzt alle Kinder gleich Depressionen entwickeln. Aber wir haben sehr viele Kinder, die eben anmelden, dass sie sich nicht gut fühlen, dass sie auch Unterstützung brauchen. Und hier müsste viel mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, schneller, direkter und konkreter diese Kinder und Jugendlichen zu unterstützen.
Sorgen, die sowohl Eltern als auch LehrerInnen wie Sabine Hettich teilen. Und eine klare Kritik an die Politik, die die Situation der Kinder und Jugendlichen zu lange vernachlässigt habe. An der Eichendorff-Schule in Erlangen ist der Unterricht in Präsenz mittlerweile wieder Normalität. Trotz aller Probleme und Herausforderungen habe man in der Pandemie auch einiges dazugelernt, sagt Sabine Hettich. Vor allem digital. Auf ihre SchülerInnen und wie diese die Pandemie insgesamt bewältigt haben, darauf sei sie vor allem sehr stolz.
Als ich sie dann wieder getroffen habe, wir waren alle super, super erleichtert, dass wir uns endlich mal wieder gegenüberstehen konnten. Und die Schüler waren so glücklich, aber sie haben gesagt, wir machen alles mit. Hauptsache, wir sind wieder in der Schule. Das andere wollen wir nicht mehr.
Herr Dabrock, hat man die Jugend in der Pandemie vergessen?
Die Kinder und die Jugendlichen bis hin zu den Studierenden sind neben Menschen in Pflege- und Seniorenheimen die großen Verlierer der Pandemie. Und ich habe nochmal nachgeguckt, tatsächlich am 8. April 2020 einen Beitrag im Tagesspiegel gehabt, dass Kinder und Jugendliche nicht nur ein Recht auf Zukunft, sondern auf Gegenwart haben. Und dass viel stärker Kinder und Jugendliche in den Blick genommen werden müssen. Warum sage ich das? Weil ich tatsächlich den Eindruck hatte, es ist viel gesagt worden. Es wurde auch zum Teil von wissenschaftlichen Stellen einfach nicht gehört. Die vulnerablen Gruppen in ihrer Vulnerabilität sind einfach nicht in den Blick gekommen. Und wenn wir dann nochmal bedenken, also jetzt als jemand, der definitiv die Lebensmitte hinter sich hat, sage ich auch, die Kinder und Jugendlichen, die stehen am Anfang ihres Lebens. Was jetzt an Prägungen kommt, wird auch prägend sein für die vielen Jahrzehnte, die noch kommen. Und gerade die mittlere Generation hätte viel stärker an die Kinder und Jugendlichen denken müssen, denn das sind hinterher diejenigen, die sie pflegen und die ihnen die Rente zahlen. Also bei der Solidarität geht es immer auch darum, dass man den anderen etwas gibt, was man selbst sich so nicht geben kann. Also hier eine, wenn man so will, phasenversetzte Solidarität. Am Anfang haben die Kinder und Jugendlichen eine wahnsinnige Solidarität gegenüber den Älteren gezeigt. Im Umkehrschluss hätten eben tatsächlich die Älteren sagen können, wir verzichten auf manchen Biergarten- oder Weihnachtsmarktbesuch, damit die Pandemie, jetzt auch gerade in der Welle vor einem Jahr, sich nicht noch weiter ausbreitet, damit die endlich ihr Menschenrecht auf Bildung und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit leben können. Und da fand ich, nachdem Kinder und Jugendliche so lange so viel gegeben haben, dass so schwach wie die mittlere und ältere Generation dann den Jungen was zurückgegeben haben, dass ich verstehe, warum viele Jugendliche gesagt haben, danke für nichts.
Das waren alles Regeln, die ja auch von der Politik kamen. Welche Rolle spielt die Politik hierbei? Welche Fehler hat sie gemacht?
Politik kann natürlich auch Signale setzen für die Gesellschaft. Und dass es, wenn es es überhaupt gegeben hat, nie einen Schul- und Jugendgipfel gegeben hat, wie es das am Anfang schon, was hatten wir dann, Autogipfel und ich weiß nicht, was für Gipfel alles. Aber ein Gipfel, in dem sich Bund und LänderpolitikerInnen im Kanzleramt treffen, sodass das Signal gesendet wird, das gab es nicht. Und das finde ich, gerade angesichts dessen, was ich auch über die Bedeutung von Kindern und Jugendlichen für die Gesellschaft gesagt habe, wirklich verheerend, dass das so war. Und das war das wirklich schlechte Signal, einfach das Ausbleiben eines Signales.
Diese Bereitschaft, füreinander solidarisch zu sein oder sein zu wollen, von den Kindern, aber vielleicht auch von Seniorinnen und Senioren, die oft nicht so die Wahl hatten, kann man hier von intergenerationeller Solidarität überhaupt sprechen?
Ja, de facto haben wir intergenerationelle Solidarität gehabt. Und Das Beunruhigende, zögere ein bisschen das Wort zu bringen, man könnte fast sagen, das Perverse besteht nun darin, dass ausgerechnet die vulnerablen Gruppen, also die Kinder und die Jugendlichen und die älteren Menschen, indem sie eben doch relativ klaglos hingenommen haben und man fragt sich, ja, fehlten auch da die Artikulationsmöglichkeiten, wie oft sie vor alternativlose Entscheidungen gestellt worden sind, also nicht zwischen ihrem Recht auf Gesundheitsschutz und ihrem Recht auf Selbstbestimmung überhaupt nicht entscheiden konnten, die haben Solidarität gezeigt. Und der Grundsatz lautet eigentlich, dass die Solidarität vor allen Dingen von den Stärkeren zu den Schwächeren gezeigt werden soll. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber hier war es in der Pandemie so, dass ausgerechnet die Kinder und die Jugendlichen und die Älteren die Solidarität mit der saturierten mittleren Schicht der Gesellschaft gezeigt haben. Und dass dann vor allen Dingen aus dieser mittleren Altersschicht und auch mittleren sozialen Schicht in einem Übermaße dann noch die Proteste kamen, ist entweder kurios oder undankbar oder eben pervers.
Haben Sie den Eindruck, dass diese Situation, diese Erfahrung, dass das die Pandemie, die Solidarität zwischen den Generationen verändert hat? Was hat das mit den Generationen gemacht?
Am Anfang hat es ungeheure Solidaritätsbekundungen eigentlich doch in einem großen Maße von sehr vielen Menschen gegeben. Das hat nochmal gezeigt, wir haben einfach ein unheimliches Solidaritätspotenzial in der Gesellschaft und das sollen wir uns nicht kaputtreden lassen. Aber es ist im Laufe der Zeit erstens zu Solidaritätsmüdigkeiten gekommen und dann eben auch bisweilen zu Wutausbrüchen, die auch sogar bei denjenigen, die auf der schwächeren Seite standen, dann nochmal zu Frustrationen geführt hat. Das, glaube ich, ist menschlich und muss man sich und anderen auch eingestehen. Solidaritätsressourcen sind nicht unendlich und sie müssen irgendwann auch wieder nachgeladen werden können, wie wir das von jedem Akku kennen. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann läuft man irgendwann auf Grund. Und das ist etwas, was auch in der Politik, aber insgesamt auch in der Zivilgesellschaft ganz aufmerksam beobachtet werden muss, dass wir da nicht in einen gesellschaftlichen Burnout hineinrasen, weil wir einfach nicht mehr können. Und da müssen wir mit uns und anderen auch ehrlich umgehen und uns nicht mit übermäßigen Forderungen überfordern.
Ich denke, das waren angemessene Schlussworte. Vielen Dank, Herr Professor Dabrock, für das spannende Gespräch.
Ich danke Ihnen für das interessante Gespräch.
Am Ende jeder Podcast-Folge möchten wir ja noch einen Ausblick geben. In unserer Rubrik Noch mehr Solidarität, Neues aus Forschung und Gesellschaft. Wir stellen deshalb auch heute ein weiteres Projekt vor, das sich mit Solidarität beschäftigt.
Noch mehr Solidarität, Neues aus Forschung und Gesellschaft.
Solidarität zwischen Jung und Alt. Das ist nicht erst seit der Corona-Pandemie immer wieder Thema. Vor allem bei der Klimakrise stellt sich immer wieder die Frage nach Solidarität und Generationengerechtigkeit. Sind die Lasten gleich verteilt? Und was schuldet eine Generation der nächsten? Der Philosoph und Wissenschaftler Johannes Müller-Salo hat dazu ein Buch geschrieben. In Offene Rechnungen, der kalte Konflikt der Generationen, beschreibt er genau diesen Konflikt. Er sagt, die jüngere Generation wird in unserer Gesellschaft strukturell benachteiligt. Um den Generationenkonflikt zu lösen, braucht es mehr Gerechtigkeit, vor allem zugunsten der Jungen. Aber wie kann man das erreichen? Johannes Müller-Salos These ist, Generationengerechtigkeit ist eine Querschnittsaufgabe über alle Politikfelder hinweg.
Wir diskutieren noch immer viel zu sehr da über das Klima, dort über die Rente, hier über die Verschuldung, die Wohnungspolitik und so weiter. Wir müssen aber den Querschnitt ziehen, vernetzt denken, alle Themen miteinander in Beziehung setzen. Nur so werden wir umfassende Gerechtigkeit zwischen Älteren und Jüngeren herstellen können.
In seinem Buch versucht er, diese Verbindungen sichtbar zu machen und ein Bewusstsein für den Konflikt zu schaffen. Das ist wichtig, damit der Konflikt als ernsthafter und zielorientierter politischer Streit geführt werden kann. Durch vorschnelle Appelle an intergenerationelle Solidarität lässt sich der Konflikt nicht lösen, sagt er. Vielmehr braucht es
einen neuen Lastenausgleich, der durch ein großes Bündel von Maßnahmen in den unterschiedlichsten Bereichen und Politikfeldern dafür sorgt, dass die Jüngeren entlastet werden und dass die Älteren ihrer Verantwortung stärker als bisher gerecht werden. Nur so wird Generationengerechtigkeit in vollem Umfang verwirklicht.
Johannes Müller-Salo scheut sich in seinem Buch nicht, den Finger in die Wunde zu legen. Am Ende sei es auch eine Frage des Geldes und darüber müsse ernsthaft, aber konstruktiv gestritten werden. Für diese Debatte bietet offene Rechnungen der kalte Konflikt der Generationen eine sehr gute Grundlage. Mehr Infos zum Buch findet ihr wie immer in den Shownotes.
Heute haben wir über intergenerationelle Solidarität in der Pandemie gesprochen und nächstes Mal reden wir mit dem Gerontologen Professor Dr. François Höpflinger von der Universität Zürich über Altersbilder, Stereotypen und wie die Corona-Pandemie diese verändert hat.
Distanzbesuch ist ein Wissenschaftspodcast des Instituts für Soziologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Ethik in der Medizin der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Besucht uns gerne online unter www.distanzbesuch.de. Gefördert von der Volkswagen Stiftung.